SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Ausgesendet von Delta Alpha 0 Bravo Lima November.
Die Sendung Botschaften aus dem Äther war das Thema auf dem Doku-Blog.
Oscar November ist ein Buchstabieralphabet. O-N, so wie O-N-6, wir fangen mit D-L an, das ist für Deutschland.
Da ist den Doku-Bloggern diesmal eine Menge eingefallen.
Wolfram Wessels hat die Beiträge gesichtet und ausgesucht.
Spur 1. Auf der ersten Spur sind die Doku-Blog-Beiträge zu hören.
Hier hat der erfahrene Funkamateur, das ist ein Engländer. Hör ich schon an seinem Slang, dass ein Engländer ist.
Und auf der zweiten denkt Jochen Hörisch über das Sendungsbewusstsein des Rundfunks nach.
Spur 2.
Auf der nächsten Spur berichten wir aus Paul Plampers Hörspielpark.
Hören Sie hier, also das ist Telegrafie.
Spur 3.
Also Telegrafie.
Und schließlich
Spur 4.
Hören wir Tom Schimek beim Radiohören zu.
Radiohören. Dora, höre in Adorno-Reihe. Oho, reine ARD.
Sie sprechen in Geheimcodes und haben geheimnisvoll klingende Namenskürzel. Sie versuchen, fremde Signale zu empfangen oder senden welche aus, ohne zu wissen, wer sie empfangen wird. Willkommen im kleinen Universum der Funkamateure, der Technikfreaks und Bastler, die im Zeitalter der Handys und des Internets auf ungewöhnlichem Weg mit der Welt in Kontakt treten.
Doku-Blog-Feature von Susanne Franzmeier.
Vielen Dank für die Funkverbindung, gibt er gerade. Astronauten haben eine Amateurfunkgenehmigung. Das hat also auch sicherlich Gründe der Sicherheit, wenn mal gar nichts mehr geht, dann kann ich zum Schluss immer noch Amateurfunk machen. Ja. Es hat also Berichte gegeben von Flugzeugabstürzen in unwegsamem Gelände, wo fast alles kaputt war. Irgendein Funkgerät ging noch, aber Mikrofon war kaputt und dann hat er zwei Drähte abisoliert und hat da Telegrafie mit zwei Drähten gemacht und der wurde gehört und gerettet. Allgemeiner Anruf heißt das jetzt. Und jetzt wartet er, dass ihn einer ruft. Das ist nämlich nichts Geplantes, sondern sogenannter Suchbetrieb. Er startet jetzt einen allgemeinen Anruf und irgendeiner hört ihn oder antwortet. Oder er antwortet nicht. Und im Moment haben wir den Fall, dass keiner antwortet.
Und was steht heute auf dem Programm? Amateurfunker für Radiofeature gesucht. Liebe Hobbyfunker, für ein künstlerisches Radiofeature suche ich Amateurfunker, die mir von persönlichen Erlebnissen und bewegenden Momenten in Bezug aufs Funken berichten und mir ihre Begeisterung für den Hobbyfunk nahebringen können. Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
Ich bin eine Stimme. Ich bin eine Geste. Ich bin Radio. Radio, das zu Ihnen spricht. Bitte antworten Sie. Hören Sie zu. Hören Sie zu. Ich kann Sie nicht verstehen. Hören Sie meine Radiostimme und antworten Sie, wie es Ihnen gefällt. Jetzt. Manche sagen, dass Radio ein Kommunikationsmittel ist, sogar ein Massenkommunikationsmittel. Können Sie meine Stimme hören? Ich bin das Radio, das zu Ihnen spricht.
Diese Stimme aus dem Äther gehörte zur Radio-Performance-Gruppe Linja.
Spur 3. Nachgedacht.
Und die folgende gehört dem Medienwissenschaftler Jochen Hörisch, der sich Gedanken macht über das Sendungsbewusstsein von Radio. Jochen Hörisch, der Rundfunk hat Sendungsbewusstsein.
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. So lautet ein viel zitiertes Wort des inzwischen allseits geschätzten Altbundeskanzlers Helmut Schmidt. Wer Stimmen hört, ohne dabei in der Nähe eines sprechenden Menschenkörpers zu sein, sollte gleichfalls zum Arzt gehen. Das ist über Jahrhunderte, ja Jahrtausende hinweg, eine gut begründete Maxime. Das hat sich gründlich geändert, seitdem es Tonaufzeichnungen, Telefonen und Radio gibt. Man muss sich die ungeheure Irritation der Zeitgenossen vergegenwärtigen, die erstmals per Telefon Stimmen aus der Ferne hörten oder die gar mit Hilfe einer Wachswalze oder einer Schellackplatte die Stimmen von Verstorbenen vernahmen und eben nicht halluzinierten. Jemanden oder auch nur sich selbst sprechen hören, galt über lange Zeiträume hinweg als sicheres Indiz von Präsenz. Für alle zeitlichen und lokalen Fernen war die Schrift oder das Bild zuständig. Auf einmal aber erklangen körperlose Stimmen aus einem Schalltrichter oder einem Telefonhörer. Und der Hörende brauchte sich nicht einzubilden, ein von Gott Erwählter zu sein. Er musste sich aber auch nicht von anderen sagen lassen, dass er ein Psychotiker sei. Er hörte jemanden reden oder Töne erzeugen, der nicht gegenwärtig war und war nicht besessen oder verrückt. Mit der Erfindung und Verbreitung des Radios, das anfangs so schön eindeutig Rundfunk hieß, wurde das Hören der Töne von Abwesenden zum Massenereignis. Dass es sich dabei um ein Ereignis handelt, das eine ursprünglich religiöse Erfahrung transformiert, wird schon durch die Begriffe gekennzeichnet, die die Sphäre des Radios umgeben. Der Rundfunk ist auf Sendung. Auch das englische Wort Emission macht aus seinen religiösen Ursprüngen kein Geheimnis. Medien und das frühe Radio voran haben Sendungsbewusstsein. Sie verkünden frohe oder auch prophetisch warnende Botschaften. Sie senden Töne, welche höher sind denn alle Vernunft. Es funkt, wenn der Rundfunk sendet. Die Töne kommen aus dem Äther und aus höheren Sphären. Der Sendemast gleicht dem Kirchturm. Und es kann bei diesen Tönen um Leben und Tod gehen. Denn der Rundfunk ist nicht nur religionsaffin, er ist überdies, wie viele andere Medientechniken auch, ein Abfallprodukt von Militärtechnologie, die seit den Material-, aber eben auch Strahlungsschlachten des Ersten Weltkrieges über Leben und Tod von Abermillionen entscheidet. Der Rundfunk ist ein Abfallprodukt des Funks, mit dessen Hilfe Leute in Schützengräben und Panzern von Leuten, die dieses Geschäft nicht selbst übernehmen wollten, angehalten werden, andere zu töten. Der Erste Weltkrieg hatte die Fortschritte der Funktechnologie gebracht, die dann nach Kriegsende den Rundfunk, also das Senden an alle, ermöglichten. Für die nächsten Jahrzehnte gilt, dass den Rundfunk haben muss, wer das Sagen haben will. Was der 1892 geborene Walter Benjamin über seine kindliche Faszination für das Telefon schreibt, gilt auch für das Radio. Ich war, so heißt es in Benjamins Berliner Kindheit um 1900, ich war gnadenlos der Stimme ausgeliefert, die da sprach. Nichts war, was die unheimliche Gewalt, mit der sie auf mich eindrang, milderte. Soweit Benjamin. Diese Sätze gelten einer Epoche, die schon das Telefon, aber noch nicht das Radio kannte. Das Ohr, in das die Stimmen aus dem Äther dringen, ist die Kopföffnung, die wir anders als Mund und Augen nicht verschließen können. Wir sind zum Hören verdammt. Wir müssen in einem sehr handfesten Sinne horchen und gehorchen. Ein Jahrhundert nach der Erfindung und schnellen Verbreitung des Rundfunks kehren die dämonischen Stimmen aus der griechischen vortechnischen Epoche massenhaft zurück. Aber Millionen leiden heute unter Tinnitus. Sie können die Töne, die sie quälen und besessen machen, nicht mehr abschalten. Und sie ahnen nicht einmal entfernt, was diese satanischen Töne zu sagen haben. Zwischen den halluzinierten göttlichen Stimmen und den satanischen Tinnituspfeifen ist das Radio seit 100 Jahren das Weltkind in der Mitte. Deshalb wird es nicht so bald verklingen.
Tinnitus, tun ist in. Das klingende Glas hat Lena Mahler auf den Doku-Blog gestellt.
Spur 1. Doku-Blog.
Solange die Aufgaben des Mediums Hörfunk nicht bis ins letzte Detail staatlich festgelegt sind, müssen sich die Akteure selbst verorten und haben damit unter Umständen gehörige Bauchschmerzen. Das gilt wohl für alle in Deutschland existierenden Radioformen und bietet gleichzeitig eine Chance, das Kommunikationsmoment Hörfunk auszuloten.
Ralf Wendt versucht das in der Collage verschiedener Haltungen von Radiomachern.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome.
Hier sind ein amerikanischer Radiomacher, Ferdinand Krivet und Wolfgang Hagen, beteiligt.
I'd like to begin by playing one of my favorite songs. It brings me back to my old childhood days in... I forget.
The personal one-to-one relationship between the listener and the broadcaster.
Sonntagnachmittag zu Hause.
Sie zu Hause, wir hier im Studio.
Anywhere there's a radio.
Sie wollen von mir wissen, warum das mit dem Bertolt Brecht nicht geklappt hat.
Ja, weil das nichts mit dem Radio zu tun hat. Und bei Bertolt Brecht war das ja sowieso nur so ein bisschen so eine abgekupferte Idee aus den Visionen, Utopien der ganz frühen Arbeiterradiobewegung in Deutschland, wo ihm da so ein paar Leute gezeigt haben, dass man jetzt das sieht, aus jedem Empfänger eben mit ein paar Umlötungen auch einen Sender machen kann. Aber was wäre denn gewesen, wenn das wirklich passiert wäre, dann hätte man amerikanische Zustände gehabt. Und deswegen finde ich es ja schön, dass man immer wieder an Brecht erinnert. Ich finde es aber noch viel besser, an die amerikanische Radiogeschichte zu denken, wo es nämlich genau so war, wie Brecht das gewollt hätte. Also das ist eine Radioamateurbewegung gewesen von Anfang an. Da haben Zehntausende von Radioamateuren irgendwie gesendet und auch gehört. So ganz genau weiß man das gar nicht mehr. Und als dann die ersten Lizenzierungsverfahren 1920 begannen, da waren dann sofort 700.000 Sender mehr oder minder auf einer Frequenz zugange, die dann immer sich diese Frequenz teilen mussten. Also insofern ist das so ein bisschen europäischer Blick, immer nach dem Brecht zu fragen, während man die amerikanische Radiogeschichte ganz gut daraufhin studieren kann, wie sich eben so ein Apparat entwickelt, wenn er so etwas nach Brechtschen Vorstellungen läuft. Mal abgesehen davon, dass das Internet heute wirklich die Brechtsche Vorstellung ja fast realisierbar macht. Also jeder kann ja heute im Internet mit Podcast, Radio und solchen Dingen auch wirklich Kommunikator sein, wenn und nicht nur mehr Rezipient.
Da raschelt jemand.
Hallo.
Hallo.
Bisschen spät, Entschuldigung.
Macht nix.
Dann fangen wir jetzt einfach an. Ich mache eine kleine Anmoderation.
Mhm. Spur 4. Ausblick.
Flanieren wir mal durch den Hörspielpark. Den gibt's natürlich nur virtuell im Internet. Unter hörspielpark.de ist er zu finden. Paul Plamper ist Parkgründer und Parkwächter und im Hauptberuf sehr erfolgreich Hörspielmacher. Ruhe 1, Hörspielpreis der Kriegsblinden, TAZ, Ruhe 2, Prix Europa. Die beiden und andere Arbeiten Plampers kann man im Hörspielpark als CD bestellen oder auch downloaden. Was findet man denn sonst noch so in diesem Park, Paul Plamper?
Also das Gesamtwerk von Rimini-Protokoll, den wunderbaren vor allem Theatermachern, den Begründern des dokumentarischen Theaterstils, kann man sagen. Die haben ja ungefähr 20 Hörspiele gemacht, einige davon preisgekrönt, unter anderem Karl Marx, das Kapital, erster Band, und haben auch einige ihrer Bühnenstücke wirklich nochmal komplett neu für das Medium Hörspiel überdacht. Das haben wir, und dann das Gesamtwerk von Georges Camerun. Der hat 3 Hörspiele im Park, darunter ein Menschenbild, das in seiner Summe 0 ergibt, auch ausgezeichnet mit dem Kriegsblindenpreis. Und ja, und dann haben wir eine Reihe, mit der wir jungen Hörspielmachern eine Plattform bieten, die heißt Bitte hören. Und da hat den Anfang gemacht Raphael Jouvet mit Kein Mensch sagt mehr Beat.
Das war ja ziemlich viel Werbung für den Park, wunderbar. Ist das denn so eine geschlossene Veranstaltung von diesen ja bisher noch relativ wenigen Autoren, oder soll das mal eine offene Plattform werden, wo sozusagen alle Hörspielautoren, die das wollen, ihre Stücke veröffentlichen können?
Ja, das ist leider eine Frage der Kapazitäten. Da wir das wirklich aus Überzeugung und so rein finanziell gesehen in absolut kamikazehafter Manier aufziehen, also ich habe mich da hoch verschuldet für, dass das überhaupt gemacht werden kann, ist es einfach so, dass wir momentan gerade mal das hinbekommen haben. Also wir haben dann sogar noch eine Förderung von der Filmstiftung NRW organisiert, um eben die zum Beispiel Musikrechte für die Rimini-Protokollstücke freizukaufen. Das war sehr, sehr aufwendig. Die Musikindustrie hat uns da mehrere Steine in den Weg geworfen. Und wenn es wieder unsere Kapazitäten zulassen oder uns irgendjemand mal 100.000 Euro schenkt, dann können wir den Park weiter ausbauen. Und das würde ich sehr gerne tun, weil ich finde, dass viel zu wenig Originalhörspiele auf dem Hörbuchmarkt erhältlich sind. Und es gibt immer wieder Hörer nach Sendungen, die mir E-Mail schreiben und sagen, hallo, wo kriege ich denn dieses Hörspiel auf CD oder als Download? Und da verschläft gerade, finde ich, das Originalhörspiel den Anschluss auch an diesen wunderbaren Internetboom.
Aber machen denn da die Hörer mit? 12 Euro kostet eine CD, die man dann bestellen kann über den Hörspielpark. 9 Euro immerhin ein Download. Das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass viele Sender ja ihre Hörspiele kostenlos im Netz anbieten. Rechtfertigt das wirklich den Preis?
Also der Download kostet 7 Euro und manche auch weniger. Also bei zum Beispiel Hochhaus, das ist ein Dreiteiler, der ist sehr günstiger. Und die CD 12 Euro inklusive Versand. Und das ist günstiger als eine Menge Hörbücher, wo sich nur ein Sprecher ins Studio gesetzt hat und ein Buch einliest.
Die meisten Angebote aber, die auf der Seite stehen, die meisten Produktionen, sind von öffentlich-rechtlichen Sendern ja bereits sozusagen finanziert. Und die Sender haben ja selber auch Vermarktungsmöglichkeiten. Sie stellen es ja nicht nur ins Netz, sondern sie bieten ja gelegentlich auch CD-Mitschnitte an. Sind die denn begeistert von der neuen Konkurrenz?
Nee, da ist gar keine Konkurrenzsituation zu den Sendern, sondern wir sind auch eine Art Pilotprojekt von den Sendern. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Sender dieses Konzept, dass man sagt, okay, die Macher werten ihre Dinge selber aus und vertreiben sie übers Internet und werden daran auch beteiligt, dass die Sender das als Testballon oder Pilotprojekt oder als vielleicht Konzept für die Zukunft von so einer Art Hörbuchverlag mit unterstützen und ausprobieren wollen.
Wir haben oft jetzt von den Dingen, die auf dem Hörspielpark veröffentlicht werden, im Vergleich mit dem Hörbuch gesprochen. Und vor zwei Wochen beim Deutschen Hörbuchpreis wäre der Hörspielpark ja fast als beste verlegerische Leistung prämiert worden. Immerhin Ruhe 1 wurde ausgezeichnet als bestes Hörbuch in der Kategorie Fiction. Müssten die Dinge dann nicht auch in der Buchhandlung zu kriegen sein, wie die Hörbücher, die traditionellen ja auch?
Also ich würde gerne in der Buchhandlung auftauchen, hatte jetzt aber Kontakt kürzlich zu einem Großhändler. Und da haben wir festgestellt, dass er hat es so genannt, unsere Geschäftsmodelle nicht zusammenpassen. Nämlich, ich möchte diese Hörspiele günstig erhältlich machen für 12 Euro und die möchten auch was dran verdienen. Und dann würde unser Hörspiel auf CD im Laden 18 Euro kosten, auch weil unsere CDs eben Archivrohlinge sind, also die besten auf dem Markt und langlebigsten auf dem Markt erhältlichen Rohlinge. Alles ist auf Langfristigkeit gedacht und sowas lässt sich sozusagen in so einem Buchladen dann nicht günstig verbreiten. Deswegen müssen wir vorerst auf solche Vertriebswege verzichten. Leider, leider, leider.
Wie ist denn die Nachfrage bisher? Gibt es denn genug Interessenten? Seit wann ist die Seite online?
Also die offizielle Version ist seit September letzten Jahres online und die Nachfrage steigt so stetig. Man merkt, es ist eine ganz langfristige Angelegenheit. So alle paar Tage wurde bestellt. Zurzeit wird auch wegen des Preises, den wir bekommen haben, eigentlich so jeden Tag mehrfach bestellt. Aber man kann nicht sagen, dass wir jetzt mehrere tausend Stück da loswerden.
Bisher ist es noch eine Geschichte von drei Autoren bzw. Autorengruppen und einem sozusagen Nachwuchsmodell. Woher wisst ihr, wer der beste Nachwuchs ist?
Die scouten wir. Wir suchen. Nein, Raphael Jouvet habe ich in Weimar kennengelernt, da habe ich so einen Vortrag vor Studenten gehalten und der hat mir eine CD in die Hand gedrückt und ich habe die auf dem Rückweg nach Berlin gehört und ich konnte nicht fassen, dass das eine Art Erstlingswerk sein sollte. Das ist also phänomenal.
Dann sind wir mal gespannt, was da noch alles passiert in diesem Hörspielpark. Hörspielpark.de heißt die Seite. Paul Plamper betreibt es im Wesentlichen, mit dem haben wir gesprochen. Vielen Dank und jetzt hören wir mal rein na, auf die neue Entdeckung.
Ich mache hier gerade so ein Radio-Feature über so eine alte Platte, wo der Niedecken halt drauf war, aber das hat er so, Alter, war 18 oder 19.
Hol mal ein bisschen aus, erzähl das mal den Jungs, weil das ist echt interessant.
Die hat der für die CDU, also das ist eine Werbeplatte für den Hans Daniels gewesen.
Der war mal hier Bürgermeister, 70er Jahre. Ne?
Das sollte heute noch einer machen.
Eine EP, bespielt von Bonner Bands. Der Dr. Hans.
Ja, bei dem war
was
ich
Was sagt
auch.
Denn Dr. Hans?
Ich hatte mir ein Wahlkampfteam zusammengestellt von Leuten, die mich beraten haben, aus allen Generationen. Und da waren dann auch eben ein paar junge Leute dabei, die gesagt haben, die jungen Leute interessieren sich für Musik. Und es gibt eine Fülle von Bands, die auch selbst Musik produzieren und die in den Kneipen in Bonn auch spielen. Und wenn man in dieses Publikum vordringen will, dann ist es eine schöne Idee, dass man vielleicht denen eine Platte sponsert.
Ja, es hieß, da gibt es ein Angebot. Ich weiß nicht, wann ich erfahren habe, dass das irgendwas mit dem Wahlkampf zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich diesen Song neu hatte und dass wir uns alle sehr schnell einig waren, dass wir den nehmen sollten. So irgendwie sowas war das.
Geht auf jeden Fall los, genau. Und dann.
Das waren so typische Akkordfolge, die so simple Bands immer spielten.
Wo es das ganze Feature gibt? Hörspielpark.de.
Cut. Schnitt. Schnitt-Cut.
Seit Januar gibt es in SWR 2 eine neue Sendung, genauer gesagt sogar zwei. Tandem heißt sie nämlich, da gibt es Hörspiele. Darüber haben wir in der letzten Mehrspursendung gesprochen. Jetzt reden wir über die Feature, die es auch im Tandem gibt. Was ist denn das Besondere der Tandem-Feature, Karin Hutzler?
Ja, wir haben im SWR 2 Tandem-Programm mehrere Feature-Formen. Wir haben einfache Features, sage ich mal, das sind eher Hintergrundberichte auf unseren Vormittagsterminen von 10.05 bis 10.30 Uhr. Und Themenschwerpunkte sind Gesellschaft, Psychologie und Alltagskultur. Und am Montagabend haben wir sozusagen ein besonderes, ein aufwendigeres Feature. Man kann es künstlerisches Feature nennen. Und das wiederum bedeutet, Lebensgeschichten von Menschen zu erzählen und die Menschen eben selbst erzählen zu lassen. Nicht über sie erzählen, sondern die Menschen sollen selbst erzählen.
Gibt es dieses künstlerische Feature denn nur am Abend oder gibt es das auch am Vormittag?
Sowohl als auch. Die Ursendung unseres künstlerischen Features ist jeden Montagabend ab 19.20 Uhr und wir wiederholen dieses Feature am nächsten Vormittag, Dienstagvormittag um 10.05 Uhr.
Also ein wirkliches Tandem. Gibt es denn besondere Highlights im April?
Also im April haben wir als nächstes, denn morgen am Ostermontag senden wir ja nicht, das ist Feiertag, wir haben als nächstes sehr akustisches Feature am 23. April im Programm. Ein Feature von Tom Noga, der ja ein ganz bewährter Feature-Autor ist. Und zwar geht es da um das Bagdad Café.
Hello. Hi. Hello. Welcome to the Baghdad Café. Thanks for coming. You can have a seat anywhere you like. I'll bring a menu to you.
Und wer jetzt vor Jahren, ich glaube sogar Jahrzehnten, den Film Out of Rosenheim von Percy Adlon gesehen hat, der weiß schon ein bisschen mehr. Denn der Schauplatz in der Mojave-Wüste war nämlich ein Café namens Bagdad Café. Und naja, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist nach wie vor ein sehr buntes Völkchen.
Also Tandem hören. Vielen Dank, Karin Hutzler.
Spur 1. Doku-Blog.
Liebe Patienten, wir befinden uns zurzeit im Urlaub. Die Zahnarztpraxis bleibt in dem Zeitraum vom 2.7.
Oh
bis
nein.
4.8. geschlossen.
Das kann doch nicht wahr sein.
In Fällen wenden Sie sich an die Zahnnotambulanz unter
oh nein.
der Nummer 1805-724-8661.
So eine bekloppte Ansage, hey. Steckt euch doch euren Urlaub sonst so hin.
Ja, ich habe auch keinen Urlaub.
Hallo? Moment noch.
Ich wiederhole.
Wer redet
das
denn da?
Das Praxisteam Dr. Funke Kaiser wünscht allen Patienten eine schöne Sommerzeit.
Ich sag, wollt ihr mich verarschen oder was? Hallo, wer spricht denn da?
Bitte bleiben Sie gesund. Wissen Sie eigentlich, wie das ist, hier den ganzen Tag zu sitzen und immer wieder diesen dämlichen Satz wiederholen zu müssen? Ich werde noch wahnsinnig hier, ja? Bei 30 Grad im Schatten. Alle sind im Urlaub. Scheiß 1-Euro-Job. Was weißt du denn schon? Deine Sorte habe ich gefressen wie sie.
Diese Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte überprüfen Sie die Nummer und wählen Sie noch einmal. Und wählen Sie noch einmal.
Ein Doku-Blog-Feature von Moptik.
Das Berliner Kreativkollektiv Moptik realisiert seit 1999 audiovisuelle Projekte, darunter Musikclips, Kurzdokumentationen, experimentelle Videoarbeiten bis hin zu traditionellen fiktiven Geschichten in Bild und Ton. Moptik begreift sich als eine offene Gruppe von autodidaktisch arbeitenden und denkenden Menschen, die mittels Musik, Film und anderen darstellenden Künsten zu lokalen, aber auch übergreifend gesellschaftspolitischen Themen Stellung nimmt.
Warten Sie kurz, ich muss erst mal das Fenster zumachen, den Verkehr da draußen aussperren.
Spur 2. Rückblick.
Tom Schimek hört Radio.
Also Radio, das war immer meins, als Kind schon. Ein Kontakt zur weiten Welt. Das Beste, eine leichte Grippe haben, nicht zur Schule gehen müssen, im Bett bleiben und Schulfunk hören.
Oh weh, bei Pippenbrink stand das Barometer auf Sturm. Wutschnaubend stiefelte er hinüber zu früh aufs Hof.
Man wurde sogar klüger dabei, aber das war nicht die Hauptsache. Man war zu Hause.
Wächter Paul, willst du dich von mir überfahren lassen? Streich mal runter vom Träger!
Die Krönung, Neues aus Waldhagen. Eine Endlosserie, 30 Jahre lang.
Ich muss mit dir reden.
Worüber denn?
Das weißt du ganz genau.
So?
Bei den Griechen ist der Äther der obere Himmel, Sitz des Lichts und der Götter. Aber was da aus dem Radio in der Küche kommt, ist zumeist eher der untere Himmel, genauer gesagt die Hölle.
Der Beat von Berlin.
All diese allerbesten Mixe und diese immer gleiche echte Abwechslung. Mega-Hits im Dauerlauf, so super und bester Laune.
René, wir wollen von 0 auf 100 spielen.
Nehmen wir mal kurz den Finger aus der Steckdose. Nein, ich muss nicht immer nur Besinnliches haben. Ich höre auch gern mal albernes Zeug, irgendwelche Hits.
4 Kilometer im stockenden Verkehr. Dann habe ich noch einen aktuellen Blitzer für Sie auf der A81.
Und den Verkehrsfunk. Das unterhält mich.
Lass die Finger drücken.
Aber dieser hechelnde Frohsinnsfunk ist einfach nur eine Endlosschleife, die Unterdruck im Kopf erzeugt, die einen blöd macht. Die Radiowelt teilt sich grob in zwei Gruppen, die Aufklärer und die Zerstreuer.
This is London.
Als ich genug von Neues aus Waldhagen hatte, holte ich mir mehr aus dem Äther, drehte an der Skala und begann zu ahnen, wie groß diese Welt ist. Auch wenn ich das meiste gar nicht verstehen konnte. Da wusste man gleich, was in Timbuktu und Osttimor los ist. Und dass das Klein-Klein um einen herum eben nicht die ganze Welt ist. Was toll ist, das gibt es alles immer noch. Und viel, viel mehr. Der Äther ist zwar nach unten hin viel breiter geworden, aber auch nach oben hin viel höher. Mit ein paar Mausklicks kann ich jetzt den Funk beim Landeanflug in Dallas, Vilnius und Montevideo verfolgen. Wenn ich will, habe ich meine Ohren überall. Kann im Kennedy Space Center und beim Pferderennen im Hongkong Jockey Club zuhören. Die Welt kommt zu mir, wenn ich sie nur einlasse. Und wenn ich genug von ihr habe, mache ich wieder das Fenster auf. Und höre den Autos zu oder in Verkehrspausen den Vögeln.
Tom Schimek ist ein deutscher Autor und Journalist. Er publiziert in Zeitungen, Zeitschriften und im Rundfunk, vor allem Reportagen, Radiofeature, Porträts, Kommentare und Kolumnen. Sein Buch »Am besten nichts Neues« erschien 2010.
Das war die April-Ausgabe von Mehrspur Radio reflektiert. Nachhören können Sie alle Beiträge in voller Länge auf dokublog.de. Dort gibt es weitere spannende O-Töne und Feature, zum Beispiel zum kleinsten Radio der Welt, zu Pastoren mit Sendungsbewusstsein, zu Übersetzungen fremder Sprachen, die nichts mit dem Original zu tun haben und. Gehen Sie auf die Seite und lauschen den Stimmen aus dem Äther, den im Netz gefangenen Stimmen. Und überlegen Sie, was Sie für die Mai-Ausgabe beitragen können. Handarbeit ist das Thema. Von IKEA geschädigten Möbelmonteuren über die Renaissance des selbstgestrickten Schals bis zum selbstgemachten Feature oder Hörspiel. Laden Sie Ihre Beiträge auf dokublog.de. An dieser Sendung waren beteiligt Susanne Franzmeier, Jochen Hörisch, Karin Hutzler, Lena Mahler, Karl Rudolf Menke, das Künstlerkollektiv Moptik, Paul Plamper, Christian Rindt, Christine Werner, Tom Schimek, Ralf Wendt und Wolfram Wessels. Und suchen macht nicht nur bei Eiern Spaß. Man kann auch auf dem Dokublog was finden.
Und ich hoffe, auf allen bekannten Frequenzen ist ein störungsfreier Empfang möglich.